Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag und landen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, in den Versen 18 bis 22. Paulus schreibt: Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lob. Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, in Jesus Christus wollen wir dir ganz herzlich danken für diesen Gottesdienst, den wir an diesem Tag hier gemeinsam feiern können. Wir danken dir, dass du selbst hier in unserer Mitte gegenwärtig bist. Wir beten dich an über diesem Geschenk, über diesem Vorrecht, so mit dir verbunden sein zu dürfen. Und auch jetzt betend in deine Gegenwart treten zu können. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Deine Güte, deine Freundlichkeit ist in vielfacher Weise für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde spürbar, erlebbar. Dafür danken wir dir. Dabei gründen wir uns in allem, was uns ausmacht und was uns bestimmt, auf deine guten Worte und danken dir, dass du auch heute Morgen sie uns schenkst. Wir danken dir für die Worte, die wir jetzt gehört haben. Und wir danken dir auch, dass wir sie ausgelegt bekommen. Und wir bitten dich für Ulrich Parzan in unserer Mitte, dass du ihn bevollmächtigst und segnest für seine Verkündigung. Hab ganz herzlichen Dank, dass, wie wir es vorhin gesehen und gebetet haben, du bei Jung und Alt bist. Und jetzt auch in den Kindergottesdienstbereichen der Wirksame bist, ganz eindeutig. Und dass auch die Grenzen dieses Ortes, dieses Raumes dir nicht gegeben sind. Du wirkst hinein, du bist im Livestream präsent, wo auch immer. Du kennst die Verkündigung deines Wortes rund um diesen Globus. Gelobt seist du, unser Gott. Und wir schließen uns an mit unserem kleinen Gottesdienst an den Gottesdienst, der vor dir schon stattfindet. Preisen dich, rühmen dich, Herr Jesus Christus. Danken dir für deine Treue, deine Liebe, dein Kommen, deine Hingabe, dein Sein für uns und deine ganze Schöpfung. Anbetung sei dir, unserem Gott. Gelobt seist du hier in unserer Mitte. Amen.
Warum wird der Paulus so grundsätzlich in diesem Text? Sehr grundsätzlich. Alle Gottesverheißungen in Jesus ist das Ja. Jesus ist das Ja. Und nicht Ja. Und nicht Ja und Nein und nicht Aber, sondern Ja, sagt er. Und nicht. Warum wird Paulus so grundsätzlich? Eigentlich ist der Anlass ganz äußerlich. Die Leute in Korinth haben sich aufgeregt, dass der Paulus in seinen Ankündigungen für seinen Reiseplan, wann er kommt und wie er kommt, nicht zuverlässig war. Er hatte was angekündigt, wie er kommen würde, und hat dann die Pläne umgeschmissen. Ich meine, das sind doch nur wirklich keine Lebensfragen. Nun gut, die waren nicht so damals so abgehärtet wie wir durch die Deutsche Bundesbahn. Da weiß man, dass man das Leben auf Unregelmäßigkeiten einrichten muss. Wenn man sich darauf verlässt, ist man verlassen. Aber es war so. Wir lesen, wir spüren das, wenn wir den 2. Korintherbrief, auch den 1. schon lesen. Paulus war in seiner Autorität als Apostel in Korinth durchaus umstritten. Viele stellten das, was er sagte, in Frage und hatten unterschiedliche Gründe dafür und suchten eigentlich immer nur die einen sagten, das ist zu kompliziert, versteht ja keiner. Und die anderen sagten, da siehst du doch, auf das, was der sagt, kannst du dich überhaupt nicht verlassen. Der kündigt irgendeinen Reiseplan an und dann schmeißt er alles um. Also es steht nämlich gleich unmittelbar davor. Da bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte. Er sagt, ich wollte erst von euch aus, also direkt zu euch kommen und dann von euch aus von Korinth rauf nach Makedonien reisen, dann wieder zurück. Er hat das umschmeißen müssen, warum auch immer. Ja, ich meine, das weiß doch jeder, dass die Umstände mal so sind, dass man Reisepläne ändern müsste, da fällt die Welt doch niemand von zusammen. Aber dahinter steckt ein tiefes, tiefes Misstrauen. Wir glauben dir nicht die Botschaft, die du sagst. Und deshalb nehmen wir die äußerlichen, und Paulus spürt das, als Anknüpfungspunkt, wenn das, was ich in solchen Belanglosigkeiten wie Reiseplänen sage, wenn das nicht zuverlässig ist, dann werden die Leute daraus schließen, dass auch das, was ich, wenn ich richtig ans Eingemachte gehe und das Evangelium ihnen sage, dass das auch nicht zuverlässig ist. Und da hat er eine große Sorge. Ich meine, er ist ein Apostel von Jesus. Und er hatte das tief im Ohr, wie wir es im Ohr haben sollen, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, euer Ja soll Ja sein, euer Nein soll Nein sein. Alles, was ihr als Ergänzung darüber hinaus machen müsst, ist vom Übel. Ist Einschwächung, ist Abschwächung. Kann sich nicht so richtig darauf verlassen. Ist das Ja ein Ja, ist das Nein ein Nein. So hat Jesus geredet. Und er war die Treue und Zuverlässigkeit Gottes in Person. Und deshalb prägt das den Paulus bis in die, ich würde mal fast sagen, Belanglosigkeit von Fahrplänen, die durcheinander kommen, damit die Leute spüren, hier geht's um verlässliche Wahrheit. Nun kann man sagen, das war damals so, aber der Paulus ist ja bis heute umstritten. Ich weiß ja nicht, was Sie da so rüber denken. Ich fürchte, dass hier, die jetzt hierher sind, nicht so in großer Zahl da zu den Kritikern von Paulus gehören, aber es gibt ganz viele. In der sogenannten Christenheit zählen sich alle irgendwie dazu, zur Christenheit, die sagen, ja, Paulus, aber Jesus, das war die einfache Lehre der Nächstenliebe, wunderbar. Aber dann kam der Paulus und hat all diese komplizierten Sachen mit Stellvertretung und Sühnetod und all diesen blutigen Sachen vom Kreuz so in den Vordergrund geschoben. Das ist doch nicht das bei Jesus, das einfache Evangelium der Liebe, das war doch noch klar und einfach. Und so wird das alles in Frage gestellt. Und bis heute ist der Paulus und nicht nur und mit ihm das ganze Evangelium sehr, sehr umstritten. Und man sucht immer bis heute, jeder sucht irgendeinen Anknüpfungspunkt, warum er sagt, siehst du, ich habe es ja schon immer gewusst, das ist nicht zuverlässig. Diese Albernheiten hören seit Korinth nicht auf. Damals sagten sie schon, wer nicht zuverlässig ist bei seinen Fahrplänen, der ist auch nicht zuverlässig, wenn er was Ernsthaftes sagt. Ja, gut. Geschenkt, sage ich mal, geschenkt. Schauen wir an. Paulus nimmt das sehr, sehr ernst. Ich möchte auch in meinem Reden jeder Art, möchte ich zuverlässig sein, damit nicht das Gerücht aufkommt, dass das, was ich von Jesus sage, nicht ganz zuverlässig ist. Das ist also noch einmal gleich am Anfang des zweiten Korintherbriefes ein dickes Unterstreichen. Das, was ich euch sage, ist im Namen Gottes zuverlässig. Bei der Treue Gottes heißt es bei mir in Vers 18, Luther 2017. Wir haben das vorhin gehört. Wie heißt das da? Gott ist mein Zeuge, heißt es. Wörtlich steht da eigentlich Gott treu. Der treue Gott. Und dann geht's los. Unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt wurde, ja, da muss man jetzt auch sagen, weil bei Luther, da sind die jetzt alle wieder so nostalgisch gewesen, haben gesagt, möglichst viel vom alten Luther rein. Und der hat da gepredigt, aber er predigt, da denken sie, eigentlich fehlt mir ja noch so der schwarze Frack hier, den man so als, den trage ich da nächsten Sonntag beim Gottesdienst wieder in so einer evangelischen Kirche. Und dass man hier von so einer Kanzel predigt. Nein, das, geheroldet heißt das eigentlich wörtlich, wie Herolde damals durchs Land liefen, Boten vom Kaiserhof, von der Regierungszentrale durchs Land liefen, Riesenlärm machten, trompeteten oder klingelten oder wer weiß was, es alle zusammen liefen und dann offiziell eine Botschaft verkündeten. Jetzt war das eine Information und es hieß, sobald die verkündet ist und ihr die gehört habt, ist die gültig. Und sie gilt für jeden und jedes Verhalten wird danach gemessen. Das sind Herolde, das sind Boten. Und dieses Wort steht dort. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch verkündet worden ist durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war ihm. Oder heißt es auch übersetzen, das Ja ist durch ihn ergangen. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Das ist das Erste. Jesus ist Gottes Ja auf alle Verheißungen. Damit ist klar, wie wir das Alte Testament lesen können. Und wie wir es so lesen, dass wir nicht irrelaufen. Das fängt ja mit der Verheißung auf den ersten Seiten der Bibel an, wo die Verheißung kommt, nach der Rebellion des Menschen, sein wie Gott, da kommt das Gericht, die Vertreibung aus der harmonischen Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Und dann aber heißt der Fluch über die Schlange, den Feind Satan, sagt er, geboren von der Frau, wird dir den Kopf zertreten. 1. Mose 3,15, das nannte man das Erstevangelium. Da ist eigentlich das ganze Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus schon angekündigt. Und das Ja ist in Jesus. Und dann bin ich versucht, mit euch durch das ganze Alte Testament zu gehen. Mache ich nicht. Nur so ein paar Brückenpfeiler. 1. Mose 12, Vers 3. Abrahams Verheißung. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott beginnt seinen Rettungsplan, indem er ganz exklusiv den Abraham beruft, ihn zum Gründungsvater des Volkes Israel macht. Aber von Anfang an ist diese Berufung Abrahams und Israels global gedacht. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. In Jesus öffnet sich die Tür des Abrahamsbundes für die Völkerwelt, für uns. Sofern Sie nicht eine jüdische Mutter haben, gehören Sie wie ich zu den Heidenvölkern. Und Gott sei Dank ist der Bund Gottes mit Abraham und Israel geöffnet und aus den Völkern dürfen durch Jesus hineingenommen werden, eingepfropft werden in den Wurzelstock Israel, alle aus den Völkern. In Jesus ist das Ja auf diese Kernverheißung. Und dann geht es weiter über den Sinai-Bund, wo aus Liebe Gott seinem Volk seine Lebenswegweisungen in den Geboten gibt. Was für eine Kostbarkeit, gültige Wegweisungen zum gelingenden Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber Jesus ist die Erfüllung. In der Bergpredigt, der Messias nimmt das Gebot Gottes auf und sagt, ich aber sage euch, er nimmt es und führt es auf den Ursprung zurück und hilft uns, so auf die Wegweisung Gottes zu hören, dass alles, was Menschen dazu gemacht haben, dazu gedichtet haben, meint als Auslegung drumherum zu machen, damit man es richtig macht, all diese Zusätze der Menschen nimmt er weg und stellt uns das klare Gebot Gottes als Lebenswegweisung vor Augen. Jesus ist das Ja Gottes. und es geht zur Königsverheißung an David. Diese Herrschaft soll immer währen, immer sein. Jesus ist der Messias-König für Israel und für die Völkerwelt. In Jesus ist das A. Und was ist das kostbar in unserer Zeit? Es war in jeder Zeit da, aber wir sind wieder in einer Zeit, in der wir spüren und den Eindruck haben, die Machthaber dieser Welt, großkotziger geht's nicht mehr. Sie spielen sich als die Allmächtigen auf. Und da ist wichtig zu wissen, Jesus ist der König, der regiert. Niemand nimmt ihm das Heft aus der Hand. Er hat das letzte Wort. Wie er das erste Wort hatte bei der Schöpfung der Welt und wie er seine Worte der Verheißung zur Rettung der Welt gesprochen hat, so wird er das letzte Wort sprechen, wenn er wiederkommt, die Toten aus den Gräbern ruft, richtet die Lebenden und die Toten, schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Jesus ist das Ja Gottes. Ach, es gäbe so viele Verheißungen, die ich gerne für eure Augen malen möchte und sagen. Und wir sind jetzt nicht alleingelassen mit diesen wunderbaren Verheißungen vom neuen Himmel und der neuen Erde, von der Völkerwallfahrt zum Zion. Wir sind nicht alleingelassen mit der Ankündigung im Alten Testament. Wir dürfen sie lesen und wissen, Jesus ist das Ja Gottes auf alle. In Jesus ist die Erfüllung garantiert. In Jesus ist die Verwirklichung da. Nichts im Alten Testament müssen wir versuchen zu verstehen, ohne auf Jesus zu schauen. Und es sei auch als Tipp gesagt, wer das Alte Testament auslegt, ohne von Jesus zu reden, hat nicht das Wort Gottes ausgelegt. Denn alle Verheißungen des Alten Testamentes finden ihr Ja, ihre Bestätigung in Jesus. Das ist Zentrum und Grund. Und Paulus ist das so wichtig, dass er Sorge hat, dass auch nur ein Hauch von Zweifel kommen könnte, weil er seine Reisepläne geändert hat. Dass jemand dem nicht glauben könnte. Also, Jesus ist das Ja auf unsere Verheißung. Lassen wir als Zweites noch das ein bisschen an diesem Text verfeinern und sagen, Jesus ist kein Ja-Aber. Also das ist ja so, in unserer deutschen Sprache muss man ja die Betonung hören, nicht wahr? Du kannst Ja, Ja sagen, dann ist das Ja, Ja. Also wenn du Ja, Ja sagst, dann weiß jeder, also das Ja gilt nun wirklich nichts. Du brauchst doch nicht mal Ja-Aber zu sagen. Du brauchst nur Ja, Ja zu sagen. Also bei uns macht es noch nicht mal das Wort, sondern du musst auch die Tonart dazu hören, damit du weißt, was du von diesem gesprochenen Wort denn halten sollst. Und deshalb ist so wichtig, hier nochmal drauf zu hören, wie Paulus das unterstreicht, die Gültigkeit dieses Ja Gottes in Jesus. Er sagt, so wie Jesus verkündet wurde durch Herold, durch uns als Boten, als Botschafter, verkündet wurde unter euch. Also man muss sich das ja immer mal vorstellen, wie das damals war. Ich finde, das ist deshalb besonders wichtig, weil unsere Zeit ja immer mehr der damaligen gleicht. Die Leute kamen hin, die Boten, Paulus und die anderen, kamen in die Türkei, kamen nach Griechenland, und wollten den Leuten sagen, Jesus, in Jesus erkennt er den lebendigen Gott. Und alles, was Gott angekündigt hat, findet in Jesus Erfüllung und Bestätigung. Das heißt, die ganze Botschaft stand damit, dass sie sagten, Jesus, Jesus ist es. Wer ist Jesus? Jesus who? Das heißt, das war ja wörtlich so. Niemand wusste, wer Jesus war. Die Juden erwarteten den Messias, also wenn man vom Christus sprach. Christos war die griechische Übersetzung von Messias. Wenn man vom Christus, ich glaube an den Christus, sagten alle Juden, ja, wir warten auf ihn. Aber wenn man dachte, der ist gekommen und heißt Jesus, dann spritzten die Wellen hoch. Stimmt das? Ist er gekommen? Heißt er Jesus? Ist er nicht einer, den wir erwarten? Es spaltet bis heute das Volk Israel in messianische Juden, die Jesus als den gekommenen und wiederkommenden Messias anbeten, und die, die sagen, Jesus war ein falscher Prophet. Es war ein falscher Messias. Man darf ihn nicht erwähnen. Und sehen Sie, im 21. Jahrhundert in Europa ist der Name von Jesus vielen Leuten irgendwie bekannt, aber es ist erschreckend zu sehen, wie wenig die Leute über Jesus eigentlich wissen. Und das, was sie wissen, ist so ein krauses, verbogenes Zeug, weil sie aus zweiter und dritter Hand irgendwas da von ihm gehört haben, ohne zu tun, was jeder tun kann, der Lesen und Schreiben gelernt hat, mal die Quelle zu lesen. Ganz nicht. Adventskalender, also ich habe keinen, aber meine Frau hat jetzt auch verbreitet, das von einer Freundin gekommen, einen schönen Tipp, nehmt doch das Lukas-Evangelium in diesem Dezember als Adventskalender. Das hat exakt 24 Kapitel. Und da kam die Empfehlung, ne? Lest jeden Tag ein Kapitel, dann wisst ihr an Heiligabend, wessen Geburt wir da feiern. Ein ganz schlichter Text, ist gar nicht so einfach. Hat sie verbreitet unter Freunden und Freundinnen. Und da kommt sie rück, eine tolle Idee, machen wir auch. Jetzt, wo der Monat ein bisschen rum ist, kommen da auch die Rückmeldungen. Ja, bin ich immer dazu gekommen. Aber wir haben 24 Stunden pro Tag und haben angeblich keine Zeit, die paar Minuten an jedem Tag zu finden, um ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium zu lesen. Also so einfach ist es, sich einfach zu informieren, wer Jesus ist. Man muss gar nicht in der Ratlosigkeit, Ahnungslosigkeit und Verblödung dahin vegetieren. Wenn man schon Jesus ablehnt, kann man schon wissen, sogar wissen, wen man ablehnt. Und man sollte doch wenigstens wissen, warum man was ablehnt. Also das ist ja nun das mindeste Maß an einen denkenden Menschen, das man anlegen darf. Oder ist das zu viel verlangt? Also ich finde nicht. Und bin deshalb bereit, jeder Mensch, der so kritisch sich äußert, herauszufordern und sagen, lehnen Sie wirklich nur was ab, was Sie auch kennen. Und 24, es ist ja nie zu spät, 24 Kapitel im Lukas-Evangelium noch nachträglich zu lesen. Und wenn Sie erst Ende Januar damit fertig werden, ist immer noch hilfreich. Verschieben Sie einfach die Adventszeit um einen Monat und feiern dann Ende Januar die wahre Erkenntnis, wer ist Jesus. Also das ist eine Bekanntmachen. Es ist absolut nötig, deshalb bin ich so begeistert, dass viele, viele Weisen in diesen Tagen passieren, in Gottesdiensten, in Musicals und wo auch immer, um die Jesusbotschaft ins Volk zu bringen und die Leute neugierig zu machen. Ich möchte mal wirklich wissen, wer das ist, Originalton. Und hier hat Paulus hat eine interessante Art und Weise, das zu präzisieren. Er sagt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet worden ist. Und dann sagt er, durch mich und Silvanus und Timotheus. Warum führt er die drei jetzt nochmal extra auf? Erstmal durch mich, sagt er, durch Paulus. Seinem Freund Timotheus, Schüler Timotheus, und schreibt er ja im ersten Brief, wie groß die Gnade Gottes ist. Und er erläutert dann die unerhörte Größe der Barmherzigkeit und Gnade Gottes an sich selber. Und er sagt, ich bin der Schlimmste von diesen Typen. Er ist gekommen, die verlorenen Sünder zu retten. Unter denen ich, bei Luther heißt es, der Vornehmste bin. Also das heißt, ich bin der schlimmste Hund, den es da unter den Feinden Gottes gab. Denn er hatte fanatischer Religiosität Spaß gehabt an der Ermordung des Stephanus, als er gesteinigt wurde. Hatte eine blutige Verfolgung der ersten Jesusbekenner in Jerusalem gestartet. Und war entschlossen, dieser Sekte mit Stumpf und Stiel den Gar auszumachen und ihre Ausbreitung zu verhindern, zog nach Damaskus und scheiterte, weil er dem Auferstandenen begegnete. Und der alles in seinem Leben umdrehte. Und das nimmt er aber, es blieb ja sein Leben lang sein Makel. Der größte Hasser und Feind wird von Jesus rumgedreht zum treuesten, wirkungsvollsten Boten. Sozusagen rumgereicht als Modell. Er sagte selber, wenn Jesus gekreuzigt und auferstanden, Retter, mich verlorenen Hund, mich Fanatiker, mich verblendeten, religiösen, gewalttätigen Fanatiker rettet und begnadigt und annimmt und selbst zum Mitarbeiter macht, dann schafft das bei jedem. Dann kann niemand sagen, er wäre zu verloren. Deshalb sagt er, ja, dadurch mich. Ja, er hat Jesus gepredigt, nicht sich selbst. Aber die Zeugen von Jesus sind mit ihrem eigenen Leben immer eine Unterstreichung. Sie leben immer als Zeugen, als Ausrufezeichen dazu. Und dieser Bluthund Paulus, dieser Hasser, der war immer das mitlaufende Ausrufezeichen. Ja, Jesus ist ein riesengroßes Ja der Rettung. Keiner muss sich verloren wissen, keiner ist ausgeschlossen. Seht mich an, er hat diesen Bluthund Paulus. Es hat mich vor einiger Zeit angeregt dazu, dass Jesus sich das so erlaubt, seinen stärksten Feind und Hasser rumzudrehen und zu berufen als treuesten Zeugen und Apostel. Es hat mich seit einiger Zeit dafür angeregt zu beten, dass Gott sich in diesem, unserem Volk, die einen aus denen erwählen möge, die am feindseligsten gegen den christlichen Glauben wüten und gegen alle Konsequenzen, die daraus kommen. Ich habe da meinen Namen, der steht auf meiner Gebetsliste. Und jeden Tag bete ich, Herr, erwisch den. Bekehre ihn, dass er dich erkennt und gebrauche ihn als Zeugen in diesem Land, in dem die Menschen taube Ohren zu haben scheinen für das Evangelium vom Retter Jesus. Also das ist das eine. Er sagt, durch mich, ihr wisst es, durch mich ist Jesus bekannt. Und dann nennt er den Silvanus. Silvanus ist da die lateinische, Silvanos ist dann die griechische Form, Silas war die hebräische. Und er war einer der Mitglieder der ersten Gemeinde in Jerusalem. Der spielt eine bedeutende Rolle als Begleiter im Paulus-Team. Aber der Start war Apostelgeschichte 15, da war der große Streit, Jesus ja, aber es gab doch auch dann die treuen Jesus-Nachfolger aus dem jüdischen Volk, die sagten, na Jesus ist gut, aber man muss auch noch die Beschneidung, man muss auch noch die Reinheitsgebote, die Speisegebote, also ein echter Christ, der beachtet das natürlich auch und Paulus sagte dann Petrus auch, er sagt, nein, Gott hat den Heiden den Weg direkt geöffnet, die müssen nicht erst jüdische Beschneidung haben, sie müssen nicht erst die Reinheitsgebote halten, es gibt durch Jesus Begnadigung für die Völker, die Abrahams Verheißung wird erfüllt, der Abrahams Bund wird geöffnet für die Heidenvölker. Da gab es eine Riesenauseinandersetzung. Und dann versammelte man sich in, es wird berichtet in Apostelgeschichte 15, in Jerusalem. Und dann sagen sie, ja, der Weg ist offen. Kein Jesus und Theologie. Aber wir wollen jetzt auch eine Regel finden, damit wir in den Gemeinden, wo Jesusbekenner aus den Juden und aus den Heiden zusammenleben, die aus verschiedenen Lebenskulturen kommen, jetzt im Wesentlichen vereinigt sind. Was sollen sie tun, damit es keinen Streit gibt? Dann gibt es das Apostelkonkret, dass sie dann und das wird dann von Jerusalem in die Gemeinden getragen. Und Silas ist einer, der mitgeschickt wird mit Barnabas, die das dann verkünden soll, als Bote der Urgemeinde. Das heißt, der hat das überall getan, hat überall gesagt, pass mal auf, wir wollen Jesus so in die Mitte stellen und das Wunder passiert, er rettet Juden zuerst und Heiden. Aber es gibt keine Zusatzbedingungen jüdischer Art, die wir den Heiden auferlegen müssen, Jesus allein ist der Retter. Und deshalb stand Silas in dieser Hinsicht für das eindeutige Ja. Jesus ist das Ja und nicht das Ja, aber. Und nicht das Ja, aber muss das noch anziehen, das noch essen, das noch tun, das noch beachten. Nein, es ist ein Ja. Er ist der Retter. Und deshalb erwähnt er den Silas. Weil der auf eine andere Weise als der Paulus eine Betonung gegen jedes Ja, aber und jede Ergänzung und jede Abschwächung des Jesus-Jas bestand. Und dann ist der dritte der Timotheus, den er nannte. Also durch mich und Silvanus und Timotheus. Timotheus, Sie kennen die Geschichte Timotheus. Was wir erschließen ja nur aus den Berichten der Apostelgeschichte 14 und 16, ist, der Timotheus war offensichtlich dabei. Der kam ja aus Derbe, Lystra, aus der Gegend. Und Lystra war ja der Ort, wo Paulus gesteinigt wurde. Nicht wahr? Da hat er keine Möglichkeit gehabt, an jüdische Botschaft anzuknüpfen. Es gab keine Synagoge. Da war sein Anknüpfungspunkt die Heilung eines Gelähmten. Ja, es brach dann die Erweckung aus. Allerdings war es völlig missverständlich. Die Leute dachten, die Götter sind Menschen geworden und sagten, jetzt müssen wir hier Ochsen opfern und Kränze bringen. Die Priester kamen, Zeus und Hermes, also der Göttervater und der Götterbote, sind Menschen geworden. Es wird ausdrücklich dann gesagt, sie hielten Paulus für den Hermes, Merkur, Hermes, weil er redete, und Barnabas für den Zeus, weil der so im Hintergrund stillstand, während Paulus redete. So, und dann kam die Erweckung auf Lykaonisch. Erst verstanden die Apostel gar nicht, was da so abging, bis sie begriffen, dass sie jetzt hier als Götter verehrt werden sollen. Und dann sagten sie nicht etwa, also das ist jetzt ja noch nicht so ganz das echte Evangelium, aber ist ja mal ein religiöser Anknüpfungspunkt. Vielleicht nutzen wir das mal erst und feiern diese Party hier mit und dann später können wir die ja weiterführen. Nein, taten sie nicht. Also sie springen schreiend unter das Volk und sagt, was macht ihr da? Wir sind Menschen wie ihr. Und wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Götzen zum lebendigen Gott. Die Party war abgesagt, die Stimmung kippte, die Steine flogen. Und das Ende war keine gegründete Gemeinde zunächst, doch die gab es schon in der Region, aber an dem Tag endete Paulus auf der Müllkippe als Leiche. Und dann kommen sie am nächsten Tag, die Christen, und gucken nach, was mit der Leiche ist und sehen, der lebt ja noch. Und dann steht er auf und wankt in die Gemeinde, tröstet sie und macht sich auf und geht weiter. Das hat Timotheus mitbekommen. Als dann nach einiger Zeit Paulus wiederkommt, Kapitel 16, da lesen wir, dass er diesen Timotheus, der eine jüdische Mutter und Großmutter hatte, die Jesus folgten, und einen griechischen Vater, von dem wir nicht wissen, ob der da mit so, den nimmt er und er wählt ihn zum Mitarbeiter. Und er wurde die Schlüsselfigur und Mitarbeiter des Paulus dann in der ersten Christenheit. Wofür steht er? Dieser Timotheus stand von Anfang als junger Kerl zum Glauben gekommen. Und die erste Grunderfahrung war, auf der Müllkippe einen zur Leiche geschundenen Apostel Paulus aus dem Dreck zu holen. Der hatte als junger Christ erlebt, was der Preis ist, wenn man Jesus dient. Und das war seine Mitarbeiterschulung. Und so beruft Paulus den und gebraucht ihn als Hirten und Bischof für viele der Gemeinden. Wir lesen das in den Timotheusbriefen, viel von dem. Versteht, das Ja Gottes. Paulus steht dafür, dass Gott auch den größten Hasser retten und bekehren kann. Silvanus steht dafür, dass es keine religiösen Zutaten gibt, weder an Klamotten, noch an Traditionen, noch an Lebensweisen, noch an Speisen, noch an sonst was, nur Jesus allein rettet. Und Timotheus steht dafür, dieses Jahr hat Gott den größten Preis gekostet, er gab seinen Sohn am Kreuz. Und wir bezeugen dieses Ja Gottes Jesus. Und es darf jeden Preis kosten. Es darf jeden Preis kosten. Das ist der Dreiklang hier, den Paulus ertönen lässt und sagt, Jesus ist das Ja. Und so haben wir ihn euch verkündet. Ja, ihr kanntet ihn nicht. Aber wir haben das Ja deutlich gemacht, dass Jesus uneingeschränkt das Ja Gottes ist. Ich habe es auf meine Weise mit meinem Leben, Silvanus auf seine Weise mit seinem Leben, Timotheus auf seine Weise mit seinem Leben bezeugt. Ist das wunderbar? Deshalb ist dem Paulus so wichtig, dass bis hinein in seine äußerlichen Redensweisen, wenn er Reisepläne ankündigt, die Leute nicht auf den Gedanken kommen, naja, der redet mal so, redet mal so, musste alles nicht so, ja, ist ja ja. Diese Empfindsamkeit, diese Leidenschaft, mein Wort soll verlässlich sein, denn wir haben nur ein einziges rettendes, großes Ja, und das ist das Ja von Jesus. Es ist kein Ja und kein Ja, aber es ist auch nicht, es schließt ein Nein ein. Also es ist kein Abnicken. Es gibt ja auch ein Ja in dem Sinne von, Gott nickt alles ab. Er ist mit allem zufrieden. Der tut nichts. Es ist schon okay. Wir sind ja alle Sünder. Nein, und kann eine liebe Sünde sein und so weiter und alles. Gott nickt alles ab. Steckt das hier drin? Jesus ist Ja und nicht Ja und Nein. Ja, das Ja Gottes ist ein radikales, konsequentes Ja. Was aber einschließt, dass er hasst alles, was uns kaputt macht. So sehr liebt er uns. Das Ja zu uns geliebten Menschen schließt ein, dass Gott bedingungslos alles bekämpft und hasst, was unser Leben beschädigt und zerstört. Und das ist, was Sünde in der Bibel ist. Die Dinge anzubeten, anstatt den Schöpfer der Dinge. Die Lüge für Klugheit zu halten. Die Habgier als Erfüllung des Glücks. Hast du was, dann bist du was. Den Ehebruch zu entschuldigen, als kann dein Liebe Sünde sein. Gott hasst die Sünde. Und das ist jetzt nicht so, ja, er sagt doch nicht nur ja, sondern sagt doch nein. Nein, weil er ein starkes, uneingeschränktes Ja sagt, ist er kein Kopfnickergut, der nebenbei natürlich auch alles das duldet, was unser Leben kaputt macht. Er duldet keine Sünde. Es ist das große, leidenschaftliche Ja. Deshalb hat er Jesus zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 21. Darum sagt der Paulus, der gleiche Paulus hier auch im gleichen 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, zieht nicht am gemeinsamen Joch mit den Ungläubigen. Das Ja Gottes ist kein Kopfnicker, ja, 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 mach schon, ja, ja, ist schon. Sondern es ist ein leidenschaftliches Ja zu uns und ein Nein gegen alles, was unser Leben beeinträchtigt und zerstört. Das ist die Sünde. Lassen wir noch ein drittes hier sagen. Unsere klare Antwort wird erbeten. Paulus schließt diesen Abschnitt da, denn auf alle Gottes Verheißungen, Vers 20, ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre. So, jetzt sagt ihr, was ist denn, was ist die Reaktion? Die Reaktion auf dieses starke Ja Gottes in Jesus ist, dass er erwartet, dass wir eine Antwort geben. Dass wir darauf Amen sagen. Amen bedeutet, ja, das ist wahr. Das gilt. Amen ist die Bestätigung. Wie aber passiert das? Jetzt sagt er erklärt das. Gott ist's aber. Eigentlich ist das doch unsere Sache. Wir sind doch jetzt eingeladen, Amen zu sagen. Auf dieses große Ja Gottes. Unser kleines Ja der Gegenliebe zu geben. Ja, Herr, ich nehme das an, Vergebung der Sünden. Ja, Herr, ich will dir folgen, du bist mein Herr. Das ist Bekehrung. Ein kleines, mag es noch so zögerlich sein. Ja, oft. Wir können es nur, weil Gott erst sein großes Ja gesagt hat. Hier, Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Was denn nun? Soll ich es machen oder macht Gott es? Ja, das ist, wir denken immer im Entweder-Oder. Aber so denkt die Bibel ja nie. Paulus wird im Philipperbrief ja diesen unerhörten Sätze schreiben. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12 und 13. Schaffet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist ein starker Inhalt. Dann kommt interessanterweise die Begründung. Denn Gott ist es, der beides schafft. Das Wollen und das Vollbringen. Ja, was denn nun? Kann man einen Imperativ aussprechen? Und der ist ja nur ganz stark formuliert. Schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern. Die Begründung ist nicht, denn Gott hat dir ja die Freiheit gegeben, du bist ein freier, selbstbestimmter Mensch und er zwingt niemanden und du hast ja die Freiheit, dich zu entscheiden. Unsinn, alles Quatsch. Wir sind abgestürzt, wir sind losgerissen von Gott, wir sind im freien Fall. Die Schwerkraft der Sünde reißt uns von Gott weg und keiner hat die Kraft in sich selber mit seiner Entscheidung den Kurs zu ändern. Der Unsinn, der im Satz ausdrückt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ist der größte Unsinn für den, der sich aus dem 10. Stock stürzt und beim 5. zur Einsicht kommt, dass er umkehren möchte. Da ist nichts mehr mit Umkehr. Da kannst du wollen, was du willst, da ist kein Weg mehr, als der dich in den Abgrund reißt. Nein, die Begründung in der Bibel heißt nicht, denn du hast Entscheidungsfreiheit, sondern Gott ist es, der beides schafft, das Wollen und das Vollbringen. Wir sagen, es ist doch nicht logisch. Entweder habe ich die Entscheidungsfreiheit oder Gott macht es, dann bin ich eine Marionette, kann ich gar nichts machen. Nein, bei Gott ist das, dieses scheinbare Paradox, dieser Widerspruch, sind die zwei Seiten derselben Medaille, weil Gott das Wollen und das Vollbringen schafft. Haben wir alle Verantwortung und alle Freiheit und keine Ausrede. Wir haben sie nicht von Natur aus, sondern wir haben sie nur, weil Jesus spricht. Und wenn Jesus ruft, dann schafft er den Raum der Freiheit, dass jeder Ja und Nein sagen kann. Gott schafft das Wollen und das Vollbringen. Und das unterstreicht Paulus hier noch einmal. Und deshalb sagt er, Gott erwartet, er ruft, er sehnt sich nach dem Amen, das wir sprechen, als Bestätigung auf das große Ja der Liebe Gottes in Jesus. Und er schafft es. Und dadurch wird Gott geehrt. Wenn wir Ja sagen, wenn wir Amen sagen auf das Ja Gottes, wird Gott geehrt, Gott zur Ehre. Denn Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus. Also er schließt sich zusammen mit den Korinthern. Denn dieses Festmachen in Christus ist nicht nur Festmachen des Einzelnen, sondern immer ein Eingebundensein in die Gemeinde des Jesus Christus, in sein Volk. Und dann sagt er, er hat uns gesalbt, das heißt mit dem Heiligen Geist gesalbt wurden Priester, Könige und Propheten. Jesus, der Gesalbte, und wir haben Teil an ihm und so haben wir Teil an einem priesterlichen Dienst der Fürbitte und der Verkündigung des Evangeliums an die, die Jesus noch nicht kennen. Denn priesterlicher Dienst ist Brückenbauerdienst, Brückenbauerdienst. Der eine hohe Priester ist Jesus allein. Wir tun nichts mehr zur Versöhnung der Menschen, hat alles er getan. Aber wir haben einen priesterlichen Dienst in der Fürbitte und in der Verkündigung des Evangeliums, Weitergabe des Evangeliums an Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Wir sind gesalbt und versiegelt. Versiegelt, das ist durch den Heiligen Geist Eigentumssiegel da drauf in unseren Herzen. Er sagt, der Heilige Geist hat es gegeben als Unterpfand. Ja, wir warten auf den kommenden neuen Himmel und die neue Erde. Dass Jesus wiederkommt, das Gericht hält, die Toten auferweckt und Gericht hält. Dann werden wir das Leben in der Fülle in Herrlichkeit haben. Aber wir haben jetzt schon eine Anzahlung. Der Heilige Geist ist jetzt die Anzahlung. Er wirkt in unserem Leben und schenkt uns Gewissheit. Er erinnert uns, wie Jesus immer gesagt hat, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. In allen Kapiteln steht der Satz, der Heilige Geist, der Tröster, führt euch in die Wahrheit, erinnert euch an alles, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist redet nicht von sich, er redet von Jesus. Er erklärt uns Jesus. Er macht uns Jesus, das große Ja Gottes gewiss. Er versiegelt uns in unseren Herzen als Unterpfand, hat er uns den Geist Gottes gegeben. Das ist das große Weihnachtsgeschenk. Wir leben unter dem riesengroßen, starken Ja Gottes in Jesus. Und da dürfen wir reinkriechen. Und wenn wir Gott die Ehre geben, dann heißt das, dass wir auf dieses Jahr von ganzem Herzen ein Amen sagen. Da lernen wir dann alle Hebräisch, aber damit wir auf Nummer sicher sind, weil auch das ist ja die Verbiegung der Tradition, der evangelischen, der kirchlichen Tradition, denkt man immer, Amen, das ist immer, jetzt ist Schluss. Nein. Bei Jesus kommt das Amen meist am Anfang, und zwar zweimal. Und das Amen heißt nicht, jetzt ist Schluss, sondern jetzt fängt es an. Das ist wahr. Das gilt. Das erkläre ich zur Ehre Gottes. Und das bestimmt jetzt mein Leben. Und ich will es so deutlich sagen, dass es nicht nur in meinem Herzen widerhallt und für mich gilt, sondern dass wo auch immer mir Jesus eine Gelegenheit gibt, Menschen dieses Ja Gottes mit dem kleinen Echo meines Amens dabei hören und eingeladen werden, ihm zu folgen und ihm auch zu antworten, die Knie zu beugen. Lass uns beten. Wir preisen dich, Herr, dass du durch den Heiligen Geist und dein heiliges Wort dich selbst uns vor die Augen malst. Als Kind geboren, im Fresstrauch eines Stalles liegend, als Flüchtlingskind, als der Heiland der Verlorenen, der Kranke heilt, das mächtige Wort der Wahrheit sagt, den Preis zahlt und das Gericht trägt am Kreuz. Bestätigt in der Auferstehung, erhoben zur Rechten des Vaters, sitzt du jetzt, sitzt du zur Rechten Gottes und wirst kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dich beten wir an. Du großes, heiliges Ja Gottes, höre unser verzagtes, von dir gewecktes Amen und hilf uns, dass wir es nicht für uns behalten, sondern in dieser Zeit, auch in diesem Land, das so taube Ohren zu haben scheint für dich und dein Wort, auf alles und jeden hört, aber für dich taub ist. Lass uns das Wunder deiner Gnade neu sehen. Von dir ist verheißen, dass du die Starken zum Raube haben wirst. So bitten wir dich um die Hasser in unserem Land, dass du sie bekehrst und sie ihre Knie beugen vor dir und du sie gebrauchst als deine Zeugen. Nimm uns, höre uns, erbarme dich über uns. Jesus, wir preisen dich. Amen. Wir wollen miteinander das Gebet des Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.